Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37 in der Lutherbibel von 2017. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab es einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir alle lesen haben lernen können. Und dass wir so reich sind, dass wir alle ein solches Buch oder mehrere davon in unseren Bücherregalen stehen haben. Und wir haben das entdecken dürfen, dass dein Wort nicht nur einfach toter Buchstabe ist, sondern dass es immer da, wo wir offen für dein Reden darin lesen, tatsächlich dir begegnen können. Dass du aus ihm heraus zu uns sprichst. Und das erbitten wir auch jetzt, dass du redest. Und Herr, wir brauchen deines Geistes Kraft, um recht zu hören. Hilf uns bitte. Amen. Liebe Gemeinde, dieser kurze Text ist eine zweite knappe Zusammenfassung des Lukas, wie die erste Gemeinde damals in Jerusalem gelebt hat. Und angeschlossen wird dann noch ein kurzes, konkretes Beispiel für das, was da vorher so verallgemeinernd festgestellt und festgehalten wird. Ein Idealbild, ja. Doch Lukas redet sich nicht die Geschichte schön, sondern im Anschluss daran wird ja dann sehr ausführlich ein negatives Gegenbeispiel erzählt. Eben ein Beispiel, ein Gegenbeispiel dafür, dass doch nicht alle alles miteinander teilten. Und so wollen wir auf das positive Beispiel hören, das die Gemeinde uns bietet und darüber eben nicht idealistisch, und das ist dann manchmal nur abgehoben und fern von unserer Wirklichkeit, sondern realistisch nachdenken. Und drei Punkte möchte ich nennen, die mir aufgefallen sind. Das erste ist diese Formulierung. Die gesamte Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Also nicht nur ein paar oder ein gewisser Teil, vielleicht die Gemeindeleitung mit den Aposteln, oder die Kerngemeinde mit all den Frauen und Männern, die schon mehrere Jahre mit Jesus unterwegs gewesen waren, ihn erlebt hatten. Nein, alle. Und nach den Zahlen des Lukas waren das ja damals schon circa 5000 Personen. Sie alle waren ein Herz und eine Seele. Und ja, natürlich. Die Folgegeschichte zeigt, es waren wirklich nicht unbedingt alle. Es gab Ausnahmen, Einzelne, deren Herz noch woanders schlug, die nicht von ganzem Herzen und ganzer Seele dabei waren. Lukas verschweigt die Probleme nicht, die es natürlich auch in der ersten Gemeinde schon gab. So erzählt er zwei Kapitel später eben auch davon, dass es Auseinandersetzungen gab in der Gemeinde zwischen den griechischsprachigen Witwen und den aramäisch sprechenden und dass die einen sich benachteiligt fühlten bei der Unterstützung, die es gab seitens der Gemeinde. Das gab es eben auch. Aber insgesamt war doch die Gemeinde so eng beieinander, eben ein Herz und eine Seele. Was bedeutet das? Wie äußert sich das? Mir fällt bei dieser Redewendung ein Herz und eine Seele dann auch immer etwas aus unserer Fernsehgeschichte, zeitgenössisch sozusagen, auf, also zeitgenössischer als die Apostelgeschichte. Nämlich die gleichnamige Fernsehserie von Wolfgang Menge aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Alfred Tetzlaff, unnachahmlich gespielt von Heinz Schubert. Familienoberhaupt oder ich sollte wohl besser sagen Despot. Er bezeichnete seine Else, redete seine Else am liebsten an als dusselige Kuh. Und dazu gehörte zu dieser Familie Tochter Rita, gespielt von Hildegard Kregel, und Schwiegersohn Michael, gespielt von Dieter Krebs. Und der Titel der Serie, der war natürlich satirisch gemeint. Alfred beispielsweise lässt an seinem Schwiegersohn kein gutes Haar. Die Bezeichnung Sozi ist da noch die harmloseste, die er ihm gibt. Und zu teilen, das wäre Alfred im besten Falle nicht eingefallen. Nein, in keiner Frage. Er fühlt sich vielmehr ständig benachteiligt. Er wusste alles besser. Er hat an jedem herumgemäkelt und sich über jedem das Maul zerrissen. Deshalb eben trug er ja auch den Spitznamen Ekel-Alfred. Er vor allem war nicht mit den anderen drei Personen des Haushalts ein Herz und eine Seele. Aber auch unter den anderen dreien gab es da so manche Nicklichkeiten und manchmal wenig Herzlichkeit. Eine Satire will uns sensibel machen für das, was eigentlich zählt. Also wenn wir das, was wir da wahrgenommen haben, ins Positive drehen, dann heißt ein Herz und eine Seele sein, einander zu respektieren, einander wertzuschätzen, auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Auseinandersetzungen, die natürlich da sind und notwendig sind, konstruktiv miteinander anzugehen, miteinander zu teilen und so durch dieses Miteinander eine Atmosphäre zu schaffen, in der jeder gerne und gut leben kann, unverkrampft und ehrlich Teil des Ganzen ist. Allerdings, und damit trifft die Kultserie in ihrer Ironie natürlich auch heute noch die Sache, das gelingt eben nur, ich möchte sagen, in den wenigsten Fällen wirklich so richtig gut. Häufiger sind die gegenteiligen Formen. Es ist also tatsächlich ein Ideal, ein Ziel, auf das man hinarbeiten muss. Und auch wer dem Ziel nahe gekommen ist, bei wem das so tatsächlich herausstrahlt, es bleibt die Herausforderung, das immer wieder neu umzusetzen und zu leben. Ständig. Wie also kann eine größere Gemeinschaft, ein so zusammengewürfelter Haufen wie unsere Gemeinde, ein Herz und eine Seele sein? Eine wichtige Antwort finden wir in den Versen direkt vor unserem Predigttext. Da wird nämlich erzählt, wie die Gemeinde einmütig Gott dankt. Sie dankt Gott, dass er Petrus und Johannes aus den Händen des Hohen Rates wieder befreit hat. Und sie danken ihm miteinander, dass er die beiden zuvor dazu ermutigt hat, in dieser Vernehmung dort vor den hohen Herren nicht einzuknicken, sondern fröhlich ihrem Glauben an Jesus Christus zu bekennen und das auch durchzuhalten, als man sie ins Gefängnis wirft. Und die Gemeinde bittet gemeinsam, dass sie alle das doch auch weiterhin umsetzen, tun können, fröhlich für Jesus Christus einstehen, sich zu ihm zu bekennen. Und dann wird am Ende dieser Gebetszeit dann von Lukas festgestellt, dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Drei Aspekte entdecke ich hier, die es auszumachen scheinen, dass eine Gemeinde ein Herz und eine Seele ist. Und diese drei Aspekte gehören untrennbar zueinander. Das erste ist, die christliche Gemeinde hat ihre Mitte in Jesus Christus. Er ist das Haupt und das Fundament. Zu ihm bekennt sie sich. Ihm verdankt sie ihr Leben. Und so wie das die Gemeinschaft tut, so tut es eben jeder einzelne Christ. Jeder macht sich an ihm fest, verdankt ihm seinen, ihren Glauben. Und dass er, dass sie ein Gotteskind ist. Und das Zweite, diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wird im Gebet gelebt. Im persönlichen Gebet, im stillen Kämmerlein, da wo jeder seine intimsten Gedanken mit Gott teilen kann, wo sich also die persönliche Frömmigkeit abspielt. Und im gemeinsamen Gebet, hin und her, in den Häusern, bei Gebetstreffen und im gemeinsamen großen Gottesdienst. Das Gebet ist der Herzschlag der Gemeinde. Da ist sie vereint vor Gott. Und da wird sie in Christus eines Sinnes und so eben ein Herz und eine Seele. Und das Dritte natürlich, dann gehört der Geist Gottes da hinein, der uns mit Gott verbindet, der uns erinnert an das, was Christus uns gelehrt hat, der uns in alle Wahrheit führt und der uns ermächtigt, befähigt, ermutigt, Zeugnis abzulegen für Jesus Christus und uns unter dem Kreuz miteinander vereint. Und der uns eben zu einer Gemeinde macht, uns miteinander verbindet. So, mit diesen drei Aspekten wurde, war die junge Gemeinde eben ein Herz und eine Seele. Und das ist zeitlos. Das gilt für jede Gemeinde als Zielbild. Und auch wir können so auf diesem Weg, in dieser Weise miteinander ein Herz und eine Seele werden und sein. Eine zweite Beobachtung am Text. Die Glaubenden teilen miteinander. Da ist sicher auch immer mal wieder jemand dran hängen geblieben. Darin zeigt sich nun ganz praktisch, dass die Gemeinde ein Herz und eine Seele sind. Besitz und Geld sind ihnen weniger, weitaus weniger wichtig als das Miteinander als Schwestern und Brüder. Ja, ich glaube, und das gilt eben tatsächlich auch durch alle Zeiten, der Umgang mit Geld ist eine Nagelprobe für die Gemeinde Jesu. Für die, die als Schwestern und Brüder miteinander konkrete Gemeinde vor Ort sein wollen. Und das gehört durchaus auch zum Erbe unserer baptistischen Väter und Mütter, dass Gemeinde immer finanziell von dem lebt, was die Einzelnen zusammentragen. Der biblische Zehnte, also 10%, ist dabei der Maßstab. 10% vom Netto. Also 10% von dem, was man verdient und oder eben einnimmt. Monatlich oder wöchentlich oder wie auch immer. Also das, was man zum Leben tatsächlich zur Verfügung hat. 10% davon für die Gemeinde. So wie im Alten Testament der Zehnte eben immer für den Tempel, für den Gottesdienst dort gedacht waren. Und über diese 10% hinaus wurde zusätzlich immer noch gerne geteilt, wurde eben mit dem, was man dann noch zusätzlich zusammenlegte, geholfen. Und da wurden sogar, und ich meine jetzt die Baptisten und nicht die Urgemeinde, wurden zum Teil Ländereien verkauft, Immobilien, andere Dinge und vererbt, um damit anderen zu helfen, die sonst nicht gut leben konnten. Und so wie das eben bei den Baptisten war, so stelle ich mir das auch in Jerusalem vor. Nicht, dass alle sofort alles verkauften, sondern dass da, wo es nötig war oder wo man etwas über hatte, man das tatsächlich dann der Gemeinde zur Verfügung stellte. Und ansonsten eben das, was man hatte, fröhlich miteinander teilte. Die Häuser, die da waren, waren Häuser aller. Man traf sich dort hin und her. Nicht ohne Grund steht es im Neuen Testament auch immer wieder, dass Gastfreundschaft Teil des Christseins ist. Dahinter steckte sicher zum einen die Motivation, dass Gemeinde Jesu sich immer schon damals und auch gerade die Baptisten sich als eine große Familie verstanden. Wir reden einander ja eben auch an als Schwestern und Brüder. Und in früheren Zeiten, ich habe das noch erlebt, da wurden eben die Sonntagsschullehrerinnen und Lehrer Tante und Onkel genannt. Das hatte eben etwas von diesem Familienflair. Mit Freunden, mit guten Freunden teilt man sehr viel, fast alles. Aber es gab darüber hinaus, denke ich, noch eine weitere Motivation. Paulus beschrieb das einmal so. Die Welt benutzen, also das, was zu dieser Welt gehört, die sollen das so tun, als benutzten sie es nicht. Denn diese Welt vergeht. Oder kurz und knackig formuliert, wir sollen haben, als hätten wir nicht. Christen wissen darum, dass Hab und Gut und Geld in dieser Welt ihren Sinn, aber eben auch ihre Grenze haben. Und so können wir tatsächlich unabhängig bleiben, frei zum Verzicht, frei dazu, um anderer Willen zurückzustecken oder zu teilen. Mich fasziniert das immer wieder, wenn ich diese biblischen Texte lese, wie die Christen in Jerusalem durch den Geist Gottes auf das Wesentliche fixiert waren und so diese Freiheit besaßen, ihren Besitz einfach zu teilen. Ihn eben nicht mehr als Eigentum zu sehen, also als etwas, das mir eigentümlich ist, also nur mir allein zur Verfügung steht, ich so für mich ganz alleine habe. Das war es wohl, was die Väter des Grundgesetzes meinten, als sie das Eigentum schützten, aber sofort im nächsten Satz deutlich machten, dass Eigentum verpflichtet, also dem allgemeinen Wohl immer auch zu dienen hat. Christinnen und Christen jedenfalls müssen nicht mehr darauf bedacht sein, möglichst viel abzubekommen vom Kuchen. Ihre Schärflein möglichst ins Trockene zu bringen. Sie können vielmehr darauf achten, wer bedürftiger ist, wem geholfen werden kann und muss. Auch auf die Gefahr hin, dass jemand das ausnutzen könnte. Denn diesen Zopf hatte Paulus doch längst abgeschnitten. Wer essen will, soll auch arbeiten, hatte er sehr deutlich gesagt. Im Brief an die Thessalonicher formuliert. Christsein bedeutet auch, sich eben nicht auf die faule Haut zu legen und darauf zu warten, dass Gott einen fröhlich bedient und dazu irgendwelche anderen Leute gebraucht. Wer das trotzdem tut, dem sei eben die Geschichte von Hananias und Sapphira zur Warnung erzählt. Der Heilige Geist lässt sich nämlich nicht betrügen. Und deshalb brauche ich mir keinen Kopf machen, ob ich ausgenutzt werde. Da kümmert sich Gott schon drum. Das muss jeder Einzelne vor ihm für sich dann verantworten. Und der Glaube befreit zu einer neuen Haltung zur Arbeit. Das kommt dann noch dazu. Die Arbeit dient eben nicht mehr dazu, dass man seinen eigenen Lebensunterhalt verdient, sondern auch dazu, dass man noch etwas über hat, um anderen auch zu helfen und ihnen Gutes tun zu können. Wie steht es da bei uns? Denn diese Frage ist zeitlos und wesentlich. Denn unser Umgang mit Geld und Gut und Besitz ist in der Tat auch heute eine Nagelprobe dafür, ob und wie wir ein Herz und eine Seele sind, wie ernst es uns mit unserem Glauben ist, ob Christus tatsächlich Herr in unserem Leben ist und also eben auch Herr über all das, was wir durch ihn zur Verfügung gestellt bekommen. Denn das hat Jesus sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Wir können nur einem Herrn dienen. Aber ich vermute, die Christen der Urgemeinde teilten nicht nur Geld und Gut, sondern auch das, was ihnen am Herzen lag oder was ihnen auf der Seele brannte. Sie teilten ihr Leben miteinander. Nun sicher nicht alle 5.000 mit allen, das ist unmöglich. Wir merken ja, dass schon bei 100 Gemeindemitgliedern das so in dem Maße gar nicht mehr umsetzbar ist. Die Urgemeinde jedenfalls traf sich in kleineren Gruppen, in den Häusern hin und her. Und wer ein Haus hatte, der hatte die offene Tür und hieß andere herzlich willkommen. Und all die anderen, die eben keine hatten, weil sie entweder eben Pilger waren, die zu Festen gekommen waren und nun aufgrund ihres neuen Glaubens dageblieben waren oder warum auch sonst immer, die gingen gerne dahin und brachten das Ihre mit hinein in die Gemeinschaft. So wurde miteinander gelebt, liebevoll, seelsorgerlich. Wir wissen, dass das in unseren Zeiten, in diesen Corona-Zeiten schwierig ist. Aber das kann man auch per Telefon tun, zumindest im Dialog. Und wer ein bisschen mehr technikaffin ist, der schafft es auch, eine telefonische Konferenzschaltung hinzukriegen, dass man mit mehreren am Telefon miteinander reden, austauschen und beten kann. Ganz zu schweigen davon, dass das mit Computern und Handys und Tablets auch sogar mit Bild funktioniert. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Zeiten auch bald ein Ende haben werden und wir wieder auch in kleinen Gruppen, in privaten Haushalten zusammenkommen können, um so miteinander auszutauschen, miteinander Sorgen und Ängste und Nöte zu teilen und auch Verfehlungen und Enttäuschungen. Und ich glaube auch gerade das, wirklich aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen, so sagen wir ja, ist Nagelprobe dafür, ein Herz und eine Seele zu sein. Dass wir mit einigen Schwestern und Brüdern ein so inniges, vertrautes Verhältnis haben, dass wir dort mit allem angenommen und aufgefangen sind. Keine Fassaden, keine Heucheleien, offen und ehrlich miteinander leben, mit all dem, was uns auch misslingt und wo wir unsere Ecken und Kanten und Schwächen haben, wo wir Fehler gemacht haben, schuldig geworden sind. Alles das kann dort seinen Platz finden. Und dass eben alle in ein solches Beziehungsnetz eingebunden, verwoben sind. Und das Dritte, das Herz- und Seele-Sein ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, das ist nicht das Ziel. Dass die Gemeinde in Jerusalem ein Herz und eine Seele war, das machte ihr Zeugnis aus. Diese Art, mit und füreinander zu leben, sie schloss ja eben gerade nicht aus, dass neue Menschen dazukamen, dass sie herzlich aufgenommen wurden, dass Menschen, die zum Glauben kamen, dazugehörten, mit hineingenommen wurden. Oder dass auch Leute, die einfach nur Interesse daran haben, erst einmal mit hineingenommen wurden in die Gemeinschaft. Das ist die dritte Beobachtung am Text. Diese Lebensart, so miteinander umzugehen, die bestätigte die Predigt der Apostel und der Gemeinde. Die Predigt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und dass eben jeder Christ durch den Glauben und durch die Taufe mit Christi Tod und seiner Auferstehung verbunden ist und so zu einem neuen Leben freigesetzt wird. Das ist die besondere Kraft der Predigt vom auferstandenen Jesus Christus, dass sie nicht nur verkündigte Auferstehung ist, sondern dass die darin begonnene neue Welt im Leben der Christinnen und Christen spürbar, sichtbar wird. Und auch hier wieder kein Idealismus, sondern Realität gebrochen, ganz ohne Frage. In den Gefäßen der alten Welt. Aber das Leben der Christinnen und Christen, unser Leben kann und soll die Predigt, die gute Nachricht, die von den Kanzeln verkündet oder auch im persönlichen Gespräch gesagt wird, bekräftigen und bestätigen. Und darin erweist sie sich eben immer wieder als mächtig, eben als lebensverändernd. Ein Herz und eine Seele sein, das gehört eben auch, dazu gehört eben auch ein gemeinsames Ziel, eine Aufgabe. Und unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu Christi ist, Gott inmitten unseres Lebens zu verherrlichen, im Alltag der Welt das Miteinander zu tun, als Einzelne und als Gemeinschaft. Jesus im Tun, eben auch gerade im Umgang mit Geld, um Gut und im Reden nachzufolgen, seinen guten Geist in uns wirken zu lassen, um unserer Schwachheit aufzuhelfen, um seine Gnade, von der wir alle leben, wiederzuspiegeln und um ihn damit vor den Menschen zu bezeugen und zum Glauben an ihn einzuladen. Da sind wir alle gefragt. Wollen wir darin ein Herz und eine Seele sein? Und wer das will, der sage sein Amen dazu. Amen.